Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Es sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche aus allen Teilen der Welt erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur ersten Versammlung der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und begrüßen Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde hier im Konferenzzentrum und in aller Welt, wo auch immer Sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen. Wir danken den Betreibern der vielen Fernseh- und Radiosender, Satellitenanlagen und Kabelstationen, die ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Konferenz vielerorts von einem großen Publikum mitverfolgt werden kann. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Ehre sei unserem Herrn« begonnen und singt nun für uns das Lied »Frohlockt, der Herr regiert«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder John M. Madsen von den 70ern.
Our beloved Heavenly Father,
unser lieber himmlischer Vater,
our hearts have been lifted up.
Wir sind wahrhaftig im Herzen erbaut worden durch die wunderbare, herrliche Musik dieses großartigen Chores. Und wir danken dir, lieber Vater, für die erhabenen Segnungen, die von dir und deinem geliebten Sohn Jesus Christus herabfließen, unserem Erlöser, unserem Herrn und König. Wir bitten nun gemeinsam um deinen Segen. Sei mit unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, seinen guten Ratgebern, dem Kollegium der Zwölf und allen, die zu uns sprechen werden oder mit einem Musikbeitrag an dieser großen Konferenz deiner Kirche mitwirken. Wir bitten dich demütig, lieber Vater, dass dein Heiliger Geist sich über uns alle ergießen möge, dass alle erbaut werden mögen im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor Wähle Recht. Nach dem Lied wird Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns sprechen. Danach hören wir von Schwester Vicky F. Matsumori, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Nach ihren Worten spricht Elder L. Whitney Clayton von der Präsidentschaft der 70er.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu Beginn dieser 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wie dankbar bin ich doch für die Zeit, in der wir leben, in der es weit entwickelte Technologien gibt, durch die wir Sie auf der ganzen Welt erreichen können. Die Generalautoritäten und Leiter der Hilfsorganisationen sprechen hier im Konferenzzentrum in Salt Lake City, doch unsere Stimmen erreichen Sie über Radio, Fernsehen, Satellit und Internet. Obwohl wir hier auf Englisch zu Ihnen sprechen, können Sie unsere Worte in 92 Sprachen hören. Seit der letzten Konferenz im April diesen Jahres haben wir den schönen Ochre Mountain Utah Temple in South Jordan in Utah geweiht. Zwischen der Weihung des Draper Utah Temples im März und der Weihung des Ochre Mountain Utah Temples neulich im August hat es an zwei Abenden besondere kulturelle Veranstaltungen der Jugendlichen aus beiden Tempeldistrikten gegeben. Darin wurde die bemerkenswerte Geschichte Utahs in Lied und Tanz dargestellt. Insgesamt wirkten etwa 14.000 Jugendliche bei den Aufführungen mit. Wir bauen weiterhin Tempel. Wir möchten, dass möglichst vielen Mitgliedern die Gelegenheit offen steht, ohne einen übermäßig weiten Anfahrtsweg zum Tempel zu kommen. 83% unserer Mitglieder in aller Welt wohnen maximal etwa 300 Kilometer vom Tempel entfernt. Diese Zahl wird in dem Maße, wie wir weltweit neue Tempel bauen, weiterhin steigen. Derzeit sind 130 Tempel in Betrieb, 16 weitere wurden angekündigt oder werden gerade errichtet. Ich freue mich, Ihnen heute Morgen 5 weitere Tempel ankündigen zu dürfen. für die Grundstücke erworben wurden und die in den kommenden Monaten und Jahren an folgenden Standorten errichtet werden: Brigham City, Utah, Concepción, Chile, Fortaleza, Brasilien, Fort Lauderdale, Florida und Sapporo, Japan. Millionen heiliger Handlungen werden jedes Jahr in den Tempeln für unsere verstorbenen Vorfahren vollzogen. Mögen wir weiterhin treu die heiligen Handlungen für diejenigen vollziehen, die sie nicht selbst erledigen können. Mir gefällt sehr, was Präsident Joseph F. Smith über die Tempelarbeit und die Geisterwelt nach diesem Leben gesagt hat, nämlich: Durch unsere Bemühungen um sie werden die Ketten ihrer Knechtschaft abfallen und wird die Finsternis rund um sie sich erhellen, sodass Licht auf sie fallen kann und sie in der Geisterwelt von der Arbeit hören, die hier von ihren Kindern verrichtet wird, und dass sie sich mit uns an dieser Pflichterfüllung freuen. Brüder und Schwestern, die Kirche wächst immer weiter. Sie wächst seit ihrer Gründung vor mehr als 179 Jahren. Sie beeinflusst jedes Jahr das Leben von immer mehr Menschen und verbreitet sich nah und fern auf der ganzen Welt. Unser Heer von Missionaren spricht mit denen, die nach der Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi suchen. Wir bitten alle Mitglieder der Kirche, sich mit den Bekehrten anzufreunden, auf sie zuzugehen, sie liebevoll zu unterstützen, damit sie sich geborgen fühlen. Ich bitte Sie, weiterhin gläubig für die Gebiete zu beten, in die wir momentan nicht vordringen können und in denen wir das Evangelium noch nicht in Freiheit verkünden dürfen. Wenn wir das tun, können Wunder geschehen. Meine Brüder und Schwestern, wir freuen uns auf die Botschaften, die uns heute und morgen verkündet werden. Diejenigen, die zu uns sprechen werden, haben sich bei der Vorbereitung ihrer Botschaft um göttliche Hilfe und Weisung bemüht. Sie wurden inspiriert zu dem, worüber sie zu uns sprechen werden. Mögen wir vom Geist des Herrn erfüllt werden, wenn wir ihnen zuhören und lernen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Zu allen Zeiten haben viele Menschen Führung erlangt, um ihre Probleme zu lösen, indem sie dem Beispiel derer folgten, die sie achteten und die ähnliche Probleme gelöst hatten. Heutzutage verändert sich die Welt so schnell, dass uns diese Möglichkeit oftmals nicht offen steht. Ich selbst bin froh darüber, weil dadurch ein Zustand entsteht, in dem wir uns mehr darauf verlassen müssen, dass der Geist uns durch die Wechselfälle des Lebens leitet. Daher müssen wir bei den wichtigen Entscheidungen nach eigener Inspiration trachten. Wie können Sie Ihre Fähigkeiten steigern, sich zu den richtigen Entscheidungen führen zu lassen? Auf welchen Grundsätzen beruht geistige Kommunikation? Welche möglichen Hindernisse für diese Kommunikation müssen Sie meiden? Der Vater im Himmel wusste, dass Sie vor Herausforderungen und einigen Entscheidungen stehen würden, die Sie aus eigener Kraft nicht richtig treffen könnten. In seinem Plan des Glücklichseins hat er etwas vorgesehen, was Ihnen hier auf Erden bei diesen Problemen und Entscheidungen helfen soll. Diese Hilfe kommt als geistige Führung durch den Heiligen Geist. Es ist eine Kraft, die Ihre eigenen Fähigkeiten übersteigt. Der liebevolle himmlische Vater möchte, dass Sie sie ständig nutzen, um Frieden zu haben und glücklich zu sein. Ich bin überzeugt, dass es keine einfache Formel oder Technik gibt, mit der Sie sofort die Fähigkeit meistern, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Der Vater erwartet von Ihnen, dass Sie lernen, diese göttliche Hilfe zu erlangen, indem Sie Glauben an ihn und seinen Heiligen Sohn, Jesus Christus, ausüben. Wenn Sie nur darum bitten müssten, um inspirierte Führung zu erhalten, würden Sie schwach werden und in allem von Gott Vater und Christus abhängig sein. Beide wissen, dass man entscheidenden Fortschritt macht, wenn man sich inständig um das Wissen bemüht, wie man vom Geist geleitet wird. Das mag zunächst sehr einschüchternd wirken, wird mit der Zeit jedoch immer einfacher, wenn Sie beständig danach trachten, das, was der Geist Ihnen eingibt, zu erkennen und zu befolgen. Auch wird das Vertrauen auf die Führung, die Sie durch den Heiligen Geist erhalten, zunehmen. Ich bezeuge, wenn Sie durch die Führung des Geistes Erfahrungen und Erfolge sammeln, kann Ihr Vertrauen auf die Eindrücke, die Sie spüren, stärker sein als Ihr Verlass auf das, was Sie sehen und hören. Geistigkeit trägt zwei Früchte. Erstens Inspiration, also zu wissen, was zu tun ist. Zweitens Kraft oder die Fähigkeit, es zu tun. Diese beiden Fähigkeiten gehören zusammen. Aus diesem Grund hat Nephi gesagt, ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Er kannte die geistigen Gesetze, auf denen Inspiration und Kraft beruhen. Ja, Gott erhört Gebete und gibt uns geistige Führung, wenn wir gehorsam sind und den erforderlichen Glauben an ihn ausüben. Ich möchte Ihnen ein Erlebnis erzählen, durch das ich eine Möglichkeit gelernt habe, wie man geistige Führung erlangt. Eines Sonntags besuchte ich die Priestertumsversammlung eines spanischen Zweiges in Mexiko-Stadt. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie schwer es einem demütigen mexikanischen Priestertumsführer fiel, die Evangeliumswahrheiten in seinem Unterricht zu vermitteln. Ich erkannte, wie stark sein Wunsch war, diese für ihn so wertvollen Grundsätze an die Mitglieder des Kollegiums heranzutragen. Ihm war bewusst, dass sie für die anwesenden Brüder von großem Wert waren. In seinem Verhalten zeigte sich reine Liebe zu seinem Erretter und Liebe zu denen, die er unterrichtete. Seine Aufrichtigkeit, seine lauteren Absichten und seine Liebe erfüllten den Raum mit geistiger Stärke. Ich war sehr bewegt. Dann empfing ich eigene Eingebungen, die jene Grundsätze erweiterten, die dieser demütige Lehrer vermittelte. Sie waren persönlich und hatten mit den Aufträgen in diesem Gebiet zu tun. Sie waren die Antwort auf meine anhaltenden, gebetserfüllten Anstrengungen zu lernen. Jede Eingebung schrieb ich sorgfältig auf. Dabei empfing ich kostbare Wahrheiten, die ich dringend brauchte, damit ich dem Herrn ein besserer Diener sein konnte. Die Einzelheiten dieser Eindrücke waren heilig und wieder patriarchalische Segen zu meinem persönlichen Nutzen. Ich erhielt konkrete Führung, Anweisungen und bedingte Verheißungen, die den Verlauf meines Lebens positiv verändert haben. Kurz darauf besuchte ich die Sonntagsschulklasse in meiner Gemeinde, wo ein sehr gebildeter Lehrer die Lektion gab. Was ich dort erlebte, war ein krasser Gegensatz zu meinem Erlebnis in der Priestertumsklasse. Es schien, dass der Lehrer absichtlich unklare Hinweise und ungewöhnliche Beispiele ausgesucht hatte, um die Grundsätze der Lektion zu veranschaulichen. Ich hatte den deutlichen Eindruck, dass dieser Lehrer die Unterrichtssituation ausnutzte, um die Klasse mit seinem gewaltigen Wissen zu beeindrucken. Jedenfalls schien er nicht sehr darauf zu konzentrieren, Grundsätze zu vermitteln wie der demütige Priestertumsführer. Auch in dieser Situation strömten starke Eindrücke auf mich ein. Ich schrieb sie nieder. In dieser Botschaft erhielt ich speziellen Rat, wie ich ein wirksameres Werkzeug in der Hand des Herrn werden könne. Ich schrieb die Gefühle, die mir in Herz und Sinn kamen, so genau wie möglich auf. Nachdem ich jede machtvolle Eingebung aufgeschrieben hatte, dachte ich über meine Gefühle nach und ob ich sie wirklich sorgfältig aufgezeichnet hatte. Das hatte zur Folge, dass ich noch ein paar kleine Änderungen vornahm. Dann betrachtete ich die Bedeutung dieser Eindrücke genau und wie ich sie umsetzen konnte. Später betete ich und besprach mit dem Herrn, was der Geist mich meiner Meinung nach gelehrt hatte. Ich verspürte Frieden und dankte Gott für die Führung, die er mir gegeben hatte. Dann hatte ich den Eindruck, ich solle fragen, ob ich noch mehr erhalten solle. Ich erhielt weitere Eingebungen und erneut schrieb ich die Eindrücke nieder, dachte darüber nach und betete um eine Bestätigung. Wieder hatte ich das Gefühl, ich solle fragen, gibt es noch mehr, was ich wissen muss? Es gab mir. Nach diesem letzten und heiligsten Erlebnis hatte ich einige der kostbarsten, präzisesten und persönlichsten Anweisungen erhalten, auf die man in diesem Leben hoffen kann. Wenn ich nicht auf die ersten Eindrücke reagiert und sie niedergeschrieben hätte, dann hätte ich die letzte, viel wertvollere Weisung nicht erhalten. Was ich beschrieben habe, ist kein einmaliges Erlebnis. Es umfasst mehrere wahre Grundsätze darüber, wie sich der Herr seinen Kindern hier auf Erden kundtut. Die wertvollste persönliche Führung durch den Geist bleibt unbeachtet, wenn man nicht auf die ersten Eingebungen, die man erhält, reagiert, sie aufschreibt und umsetzt. Eingebungen des Geistes können die Antwort auf ein inniges Gebet sein oder von allein kommen, wenn man sie braucht. Manchmal offenbart der Herr Wahrheiten, wenn man gar nicht bewusst danach trachtet, zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist und es nicht weiß. Aber der Herr drängt ihnen keine Erkenntnis auf. Sie müssen ihre Entscheidungsfreiheit ausüben und zulassen, dass der Geist sie unterweist. Wenn sie sich dies zur Gewohnheit machen, sind sie empfänglicher für die Gefühle, die mit geistiger Führung einhergehen. Wenn dann Führung kommt, manchmal, wenn sie am wenigsten erwarten, werden sie leichter erkennen. Der inspirierende Einfluss des Heiligen Geistes kann durch starke Gefühle wie Zorn, Hass, Leidenschaft, Furcht oder Stolz überwältigt oder verdeckt werden. Mit solchen Einflüssen wäre es so, als würde man versuchen, eine leckere Weintraube zu genießen, während man auf einer scharfen Peperoni kaut. Der Geschmack von beiden ist da, aber eins überdeckt das andere vollständig. Genauso überdecken starke Emotionen die leisen Eingebungen des Heiligen Geistes. Ich möchte Sie warnen. Der Satan ist außerordentlich gut darin, geistige Kommunikation abzuriegeln, indem er jemanden dazu verleitet, die Gesetze zu übertreten, auf der geistige Kommunikation beruht. Manche kann er sogar davon überzeugen, sie seien nicht in der Lage, geistige Führung vom Herrn zu empfangen. Der Satan ist ein Meister darin, durch die süchtig machende Macht der Pornografie die Fähigkeit, sich vom Geist leiten zu lassen, einzuschränken. Die Angriffe der Pornografie in all ihren tückischen, vernichtenden Formen hat unermessliches Leid, Kummer und seelischen Schmerz verursacht und Ehen zerstört. Kaum etwas auf der Erde hat einen vernichtenderen Einfluss, sei es durch Druckerzeugnisse, Filme, Fernsehen, unanständige Lieder, obszöne Anrufe oder auf dem eigenen flimmernden Computerbildschirm. Pornografie macht auf überwältigende Weise süchtig und fügt schweren Schaden zu. Dieses mächtige Werkzeug Luzifers erniedrigt den Verstand, das Herz und die Seele eines jeden, der es benutzt. Jeder, der in diesem verführerischen, aufreizenden Netz gefangen wird und darin bleibt, wird süchtig nach dem unsittlichen, zerstörenden Einfluss. Viele können diese Sucht ohne Hilfe nicht überwinden. Das tragische Schema ist wohl bekannt. Es beginnt mit Neugierde, die durch Anreize geschürt und durch die falsche Annahme gerechtfertigt wird. Etwas, was man im Verborgenen tue, schade keinem anderen. Wiegt man sich in dieser Lüge, experimentiert man weiter. Die Anreize werden heftiger, bis die Falle zuschnappt und ein furchtbares, unsittliches Suchtverhalten die teuflische Kontrolle ausübt. Wenn man sich mit Pornografie in einer ihrer schmutzigen Formen abgibt, zeigt das eine ungezügelte Selbstsucht. Wie kann ein Mann, insbesondere ein Priestertumsträger, nicht an den emotionalen und geistigen Schaden denken, den er Frauen, besonders seiner Ehefrau, durch solch abscheuliches Handeln zufügt? Nephi sagte zu Recht inspiriert, und der Teufel wird sie beschwichtigen und sie in fleischlicher Sicherheit wiegen. Und so betrügt er ihre Seele und führt sie mit Bedacht hinweg zur Hölle. Wenn Sie sich in Pornografie verfangen haben, dann geloben Sie jetzt, es zu überwinden. Suchen Sie einen ruhigen Ort auf und beten Sie inständig um Hilfe und Unterstützung. Seien Sie geduldig und gehorsam. Geben Sie nicht auf. Eltern, seien Sie sich bewusst, dass die Sucht nach Pornografie bei Jugendlichen schon sehr früh anfangen kann. Unternehmen Sie etwas, um dieser Tragödie vorzubeugen. Pfahlpräsidenten und Bischöfe, warnen Sie vor diesem Übel. Bieten Sie jedem, von dem Sie annehmen, dass er darin gefangen ist, Hilfe an. Seien Sie geduldig, wenn Sie Ihre Fähigkeit, sich vom Geist leiten zu lassen, vervollkommnen. Indem Sie es sorgfältig üben, die richtigen Grundsätze umsetzen und empfänglich für diese Gefühle sind, werden Sie geistige Führung erlangen. Ich gebe Zeugnis, dass der Herr durch den Heiligen Geist zu Ihrem Verstand und Ihrem Herzen sprechen kann. Manchmal verspürt man bei solchen Eindrücken nichts Außergewöhnliches. Manchmal hingegen kommt die Führung so deutlich und unmissverständlich, dass man sie Wort für Wort wie ein geistiges Diktat niederschreiben kann. Ich bezeuge feierlich, dass Sie, wenn Sie mit allem Eifer Ihrer Seele, mit Demut und mit Dankbarkeit beten, lernen können, in allen Bereichen Ihres Lebens kontinuierlich vom Heiligen Geist geführt zu werden. Für mich hat sich die Wahrheit dieses Grundsatzes in den Feuerproben meines eigenen Lebens bestätigt. Ich bezeuge, dass Sie den Grundsatz, sich vom Geist leiten zu lassen, selbst lernen und meistern können. Auf diese Weise kann der Erretter Sie dazu führen, Probleme zu lösen und wunderbaren Frieden und Glück im Leben zu erlangen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Gegen Ende des Tages gehen zwei Missionare nach Hause, als plötzlich einer sich zum anderen umdreht und sagt: Ich habe das Gefühl, dass wir es hier doch noch einmal versuchen sollten. Ein Heimlehrer hat die Eingebung, eine Familie, die er nur wenige Tage zuvor besucht hat, anzurufen. Ein Mädchen hat vor, an der Party einer Schulfreundin teilzunehmen, aber fühlt sich dazu gedrängt, dieses Mal zu Hause zu bleiben. Wodurch wussten die Missionare, dass sie an der Tür von jemandem klopfen sollten, der darum gebetet hatte? Oder der Heimlehrer, dass er eine Familie anrufen sollte, die dringend Hilfe brauchte? Oder das Mädchen, dass es eine Situation meiden sollte, in der seine Werte vielleicht in Frage gestellt werden? In jeder dieser Situationen wurde jemand durch den Einfluss des Heiligen Geistes geführt. Ähnliches erleben Mitglieder auf der ganzen Welt häufig und regelmäßig. Und es gibt jene, die den Wunsch haben, jeden Tag zu spüren, wie der Geist sie führt. Auch wenn jeder lernen kann, die Einflüsterung des Geistes zu erkennen, kann dieses Lernen dadurch gefördert werden, dass andere uns helfen, den Heiligen Geist zu erfassen, uns ihr Zeugnis zu geben und eine Umgebung zu schaffen, in der der Geist zu spüren ist. Wie wichtig es ist, anderen zu helfen, dass sie etwas verstehen, wird im Buch Lehre und Bündnisse beschrieben. Eltern in Zion oder einem seiner organisierten Fälle werden angewiesen, ihren Kindern zu helfen, die Lehre zu verstehen. Ob im Unterricht, bei einer Missionarslektion oder beim Familienabend. Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, kann das anderen helfen, diese wichtige Gabe zu verstehen. Wir erfahren, dass zwar jedem Menschen der Geist Christi gegeben ist, damit er gut von böse unterscheiden könne, das Recht auf eine dauerhafte Begleitung durch den Heiligen Geist aber erst dadurch erlangt wird, dass man als Mitglied diese Gabe durch das Händeauflegen derer, die die entsprechende Vollmacht haben, erhält. Diese Begleitung kann ständig bei uns sein, wenn wir würdig sind. Wir erfahren, dass der Geist des Herrn nicht in unheiligen Tempeln wohnt. Und wenn wir Tugend immerfort unsere Gedanken zieren lassen, dann wird der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein. Aus den Heiligen Schriften und von den Propheten erfahren wir, wie es ist, wenn man diesen ständigen Begleiter hat. Der Herr sagt uns: Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen, der über dich kommen wird und der in deinem Herzen wohnen wird. Enos berichtet: Während ich so im Geiste rang, siehe, da erging die Stimme des Herrn abermals an meinen Sinn. Joseph Smith beschrieb es so: Wenn jemand spürt, dass reine Intelligenz in ihn einströmt, taucht vielleicht plötzlich ein Gedanke in ihm auf. Präsident Henry B. Eyring beschrieb den Einfluss des Heiligen Geistes als Friede, Hoffnung und Freude. und erklärte dann, fast immer habe ich auch den Eindruck, als sei da ein Licht. Meine Lieblingsbeschreibung stammt allerdings von einem 8-jährigen Jungen, der, nachdem er den Heiligen Geist gerade empfangen hatte, sagte, das ist ein Gefühl, wenn die Sonne scheint. Nun, es ist aber nicht immer leicht, dieses Sonnenscheinmoment sofort zu erkennen. Im Buch Mormon wird von einigen glaubenstreuen Lamaniten berichtet, die mit Feuer und mit dem Heiligen Geist getauft werden, und sie wussten es nicht. Wir können anderen helfen, mit Eingebung des Geistes mehr Erfahrung zu sammeln, indem wir Zeugnis vom Einfluss des Heiligen Geistes in unserem Leben geben. Bedenken Sie aber, dass einige Erlebnisse zu heilig sind, um davon zu berichten. Wenn wir Zeugnis vom Geist in unserem Leben geben, fällt es denjenigen, die mit solchen Eingebungen nicht vertraut sind, leichter, sie zu erkennen, wenn sie ähnliche Gefühle haben. Ich war die erste aus meiner Familie, die sich der Kirche anschloss. Als ich 8 Jahre alt war, wartete ich, dass ich mich nach der Taufe irgendwie anders fühlte. Ehrlich gesagt fühlte ich mich, als ich aus dem Wasser kam, nur, naja, klatschnass. Ich erwartete, dass etwas Tiefgreifendes geschehen würde, wenn ich konfirmiert werde. Aber nachdem ich den Heiligen Geist empfangen hatte, war ich zwar glücklich, aber ich fühlte mich gewiss nicht anders als ein paar Minuten vorher. Erst am folgenden Tag erlebte ich etwas während der Fast- und Zeugnisversammlung, was ich heute als den Einfluss des Heiligen Geistes bezeichnen würde. Ein Bruder stand auf, um Zeugnis zu geben und sprach darüber, wie er durch die Mitgliedschaft in der Kirche gesegnet wird. Ich spürte eine Flut von Wärme über mich kommen. Auch als 8-Jährige erkannte ich, dass das etwas anderes war. Ich fühlte Frieden auf mich herabkommen und hatte das sichere Gefühl, dass der himmlische Vater mit mir zufrieden war. Es gibt Orte, wo man den Geist leichter spüren kann. Zeugnisversammlungen und Generalkonferenzen gehören dazu. Sicherlich auch der Tempel. Die Herausforderung für uns alle besteht darin, so ein Umfeld zu schaffen, dass man den Geist jeden Tag bei uns zu Hause und jede Woche in der Kirche spüren kann. Ein Grund, warum wir jeden Tag beten und in den Heiligen Schriften lesen sollen, ist, dass wir damit den Geist in unser Zuhause einladen und in das Leben unserer Angehörigen. Der Geist wird oft als leise, sanfte Stimme beschrieben. Darum ist es auch wichtig, in unserem Leben eine Zeit der Ruhe zu haben. Der Herr hat uns gesagt, seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. Wenn wir jeden Tag eine stille und ruhige Zeit einplanen, in der wir nicht von Fernsehen, Computer, Videospielen oder anderen elektrischen Geräten bombardiert werden, sorgen wir dafür, dass die leise, sanfte Stimme die Gelegenheit hat, uns persönlich Offenbarung zu geben und uns liebevoll Führung, Bestätigung und Trost zuzuflüstern. Gleichermaßen können wir in der Kirche eine Umgebung schaffen, die es ermöglicht, dass der Geist das bestätigt, was gelehrt wird. Lehrer und Führungsbeamte machen mehr als unterrichten oder Versammlung leiten. Sie machen es jedem Mitglied leichter, die Einflüsterung des Geistes zu hören. Elder Richard G. Scott hat gesagt, wenn Sie in der Beziehung zu Ihren Schülern nichts anderes zustande bringen, als ihnen zu helfen, die Eingebung des Geistes zu erkennen und zu befolgen, dann segnen Sie das Leben Ihrer Schüler unermesslich und auf ewig. Die Lehrerin einer Sonnenstrahlenklasse wickelte einmal alle Kinder nacheinander in eine Decke ein, um ihnen klarzumachen, dass einem der Geist das gleiche Gefühl des Wohlbehagens und der Sicherheit wie diese Decke gibt. Eine Mutter, die dabei war, hörte diese Lektion auch. Viele Monate später dankte die Mutter der Lehrerin. Sie sagte, sie sei kein sonderlich aktives Mitglied gewesen, als sie ihre kleine Tochter zur PV begleitet habe. Einige Wochen nach dieser Lektion hatte die Mutter eine Fehlgeburt. Sie war von Trauer erfüllt, als sie auf einmal eine große Wärme und Frieden spürte. Sie hatte das Gefühl, als habe sie jemand in eine warme Decke gehüllt. Sie erkannte, dass der Geist sie tröstete. Und ihr wurde bewusst, dass der himmlische Vater um sie wusste und dass er sie liebte. Wenn uns bewusst wird, was eine Einflüsterung des Geistes ist, können wir ihn auch hören, wenn er uns das Friedfertige des Reiches lehrt und alles sagt, was wir tun sollen. Wir werden Antworten auf unsere Gebete erkennen und wissen, wie wir jeden Tag noch besser nach dem Evangelium leben können. Wir werden geführt und beschützt. Diese Gaben können wir auch noch weiterentwickeln, wenn wir den geistigen Eingebungen folgen. Am wichtigsten ist, dass wir spüren werden, wer uns Zeugnis gibt vom Vater und vom Sohn. Als ich als junge Dame eine Jugendtagung besuchte, gab der Geist Zeugnis von der Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums. Zu Beginn der Zeugnisversammlung hatten wir "Der Geist aus den Höhen" gesungen. Ich hatte dieses Lied ja schon oft in der Abendmahlsversammlung gesungen. Aber in dieser Versammlung spürte ich fast vom ersten Ton an den Geist. Als wir "Entzündet die Herzen zu heiliger Glut" sangen, wusste ich, dass dies nicht nur nette Worte waren, sondern herrliche Wahrheit. Der Heilige Geist hat mir bestätigt, dass Gott Vater lebt. Er liebt uns alle. Er kennt jeden von uns ganz persönlich. Er hört, worum wir im Herzen flehen, und er hört unsere aufrichtigen Gebete. Jesus Christus ist unser Erretter und Erlöser. Er kam in der Mitte der Zeiten auf die Erde, um für unsere Sünden zu sühnen, und er wird wiederkommen. Dieser Aspekt des Evangeliums und alle anderen, die mein Zeugnis ausmachen, sind durch den Einfluss des Heiligen Geistes tief in mein Herz verankert. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor vielen Jahren ging ich einmal in der Abenddämmerung durch die engen Kopfsteinpflasterstraßen von Cusco, ein Ort hoch in den Anden in Peru. Ich sah einen Mann, einen peruanischen Ureinwohner, die Straße entlang gehen. Er war von kleiner Statur, doch auf dem Rücken trug er einen riesigen Leinensack mit einer großen Menge Feuerholz. Der Sack schien so groß zu sein wie er. Die Last muss genauso schwer gewesen sein wie er. Er hatte die Last mit einem Seil befestigt, das er um den Sack geschlungen und sich um die Stirn gewickelt hatte. Die Seilenden auf beiden Seiten des Kopfes hielt er fest in der Hand. Unter das Seil an der Stirn hatte er einen Lumpen geklemmt, damit das Seil nicht in die Haut einschnitt. Wegen der schweren Last ging er vorn übergebeugt und mit schleppenden Schritten. Der Mann trug das Feuerholz zum Markt, wo es verkauft werden sollte. An einem gewöhnlichen Tag legte er diese Strecke durch die Stadt vielleicht 2 oder 3 Mal zurück, mit ebenso unbequemen, schweren Lasten. Die Erinnerung an dieses Bild, wie der Mann sich in gebeugter Haltung mühsam die Straße entlang schleppte, hat für mich im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wie lange konnte er wohl noch so schwere Lasten tragen? Das Leben bürdet uns allerlei Lasten auf, wovon manche leicht, doch andere unerbitterlich schwer sind. Menschen mühen sich jeden Tag mit Lasten ab, die ihre Seele strapazieren. Viele von uns kämpfen mit solchen Lasten. Sie können in seelischer oder in körperlicher Hinsicht schwer sein. Sie können beunruhigend, bedrückend und aufreibend sein, und vielleicht muss man sich viele Jahre tragen. Allgemein kann man sagen, dass unsere Lasten aus 3 Quellen stammen. Manche Lasten sind natürliche Konsequenzen der Beschaffenheit der Welt, in der wir leben. Krankheit, körperliche Beeinträchtigung, Wirbelstürme und Erdbeben ereilen uns von Zeit zu Zeit, ohne dass wir etwas dafür können. Wir können uns auf diese Risiken vorbereiten und manchmal kann man sie vorhersagen. Aber im natürlichen Lauf der Dinge erleben wir alle einige dieser Herausforderungen. Andere Lasten werden uns durch das Fehlverhalten anderer aufgebürdet. Misshandlung, Missbrauch und Suchtverhalten kann dafür sorgen, dass für unschuldige Angehörige das Zuhause alles andere ist als ein himmlischer Ort. Sünde, falsche Tradition, Unterdrückung und Verbrechen haben schon viele Opfer gefordert. Ebenso können auch weniger schwerwiegende Vergehen wie Klatsch und Tratsch oder Lieblosigkeit schlimmes Leid verursachen. Unsere eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten verursachen viele unserer Probleme und können uns schwere Lasten auf die Schultern laden. Die beschwerlichste Last, die wir uns selbst aufbürden, ist die Last der Sünde. Wir alle kennen die Reue und den Schmerz, die zwangsläufig folgen, wenn wir die Gebote nicht halten. Ganz unabhängig davon, welche Lasten wir im Leben zu tragen haben, ob sie nun durch eine natürliche Folge, durch das Fehlverhalten anderer oder durch unsere eigenen Fehler und Schwächen verursacht werden, sind wir doch alle Kinder des himmlischen Vaters, der uns liebt und uns gemäß seinem ewigen Plan auf die Erde gesandt hat, damit wir wachsen und uns weiterentwickeln. Unsere einzigartigen Erfahrungen können uns helfen, uns darauf vorzubereiten, zu ihm zurückzukehren. Unser Ungemach und unsere Bedrängnisse, wie schwer zu tragen sie auch seien, werden nur einen kleinen Augenblick dauern, und dann, wenn wir gut darin ausharren, wird Gott uns in der Höhe erhöhen. Wir müssen unser Möglichstes tun, um unsere Lasten so lange, wie der kleine Augenblick dauern mag, gut zu tragen. Durch die Lasten erhalten wir Gelegenheit, Tugenden auszuüben, die letztlich zu unserer Vervollkommnung beitragen. Unsere Lasten sind eine Aufforderung, den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachzugeben und den natürlichen Menschen abzulegen und durch das Sühnopfer Christi, des Herrn, ein Heiliger und so wie ein Kind zu werden, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, uns aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. Darum werden Lasten zu Segnungen, obwohl solche Segnungen oftmals gut getan sind und Zeit, Anstrengung und Glauben erfordern, um sie anzunehmen und zu verstehen. Vier Beispiele veranschaulichen dies. Erstens, Adam wurde gesagt, der Erdboden sei um seinetwillen, das heißt zu seinem Wohl, verflucht und im Schweiße seines Angesichts werde er sein Brot essen. Arbeit ist eine Last, die immer bleibt. Sie ist aber zugleich auch ein bleibender Segen zu unserem Wohl, denn durch Arbeit lernen wir manches, was wir nur im Schweiße unseres Angesichts lernen können. Zweitens, Alma bemerkte, dass die Armut und die Bedrängnisse der Armen unter den Zoramiten sie wahrhaft demütig gemacht hatten und dass sie bereit waren, das Wort zu vernehmen. Er sagte weiter, weil ihr gezwungen seid, demütig zu sein, seid ihr gesegnet. Die wirtschaftlichen Herausforderungen mögen uns bereit machen, dass wir das Wort des Herrn vernehmen. Drittens, wegen der überaus langen Dauer ihres Krieges waren die Herzen vieler Nephiten und Lamaniten so sehr erweicht worden, wegen ihrer Bedrängnisse, dass sie sich vor Gott demütigten bis in die Tiefen der Demut hinab. Politische Unruhen, Verwirrung in der Gesellschaft und in einigen Teilen der Welt auch neuzeitliche Gardiantonräuber können uns demütig machen und uns veranlassen, nach dem Schutz des Himmels vor den gesellschaftlichen Stürmen zu trachten. Viertens, Joseph Smith wurde gesagt, dass all das Schreckliche, das er seit Jahren durch die Hand seiner Feinde erdulden musste, ihm Erfahrung bringen und ihm zum Guten dienen werde. Das Leid, das wir durch die Vergehen anderer erfahren, ist eine wertvolle, wenn auch schmerzhafte Schule, durch die wir unser eigenes Verhalten verbessern. Außerdem können wir dadurch, dass wir unsere Lasten tapfer tragen, immer mehr Verständnis für die Probleme entwickeln, vor denen andere stehen. Der Apostel Paulus hat gesagt, wir sollen einer des anderen Last tragen und damit erfüllen wir das Gesetz Christi. Unser Taufbündnis erfordert nämlich auch, dass wir willens sein sollen, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei. Ja, und mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Indem wir unser Taufbündnis erfüllen, erleichtern wir unsere eigene Last sowie auch die Lasten der beladenen Seelen, denen wir beistehen. Wer auf diese Weise Hilfe leistet, steht auf heiligem Boden. Der Erretter erklärte dies folgendermaßen. Wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen. Ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bei all dem bietet uns der Heiland an, uns zu stärken und zu unterstützen, und zu seiner Zeit und auf seine Weise schenkt er uns Befreiung. Nachdem Alma und seine Anhänger den Heeren König Noahs entkommen waren, gründeten sie eine Stadt, die sie Helam nannten. Sie bestellten den Boden, errichteten Gebäude und gediehen über die Maßen. Doch dann ohne Vorwarnung brachte ein Herr der Lamaniten sie in Knechtschaft und niemand konnte sie befreien, außer der Herr, ihr Gott. Diese Befreiung erfolgte jedoch nicht sofort. Die Feinde bürdeten ihnen Arbeiten auf und setzten Aufseher über sie. Obwohl ihnen mit dem Tod gedroht wurde, wenn sie beteten, schütteten Alma und sein Volk ihr Herz vor Gott aus und er erwusste die Gedanken ihres Herzens. Weil sie rechtschaffen waren und sich treu an ihr Taufbündnis hielten, wurden sie nach und nach befreit. Der Herr sagte ihnen, ich werde die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, so dass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt, selbst nicht, während ihr in Knechtschaft seid. Und das werde ich tun, damit ihr später als Zeugen für mich auftretet, damit ihr mit Gewissheit wisst, dass ich, der Herr Gott, mich, meines Volkes, in seinen Bedrängnissen annehme. Und nun begab es sich, die Lasten, die Alma und seinen Brüdern aufgelegt waren, wurden leicht gemacht. Ja, der Herr stärkte sie, sodass sie ihren Lasten mühelos tragen konnten, und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem dem Willen des Herrn. Und es begab sich, so groß war ihr Glaube und ihre Geduld, dass die Stimme des Herrn abermals an sie erging, nämlich, seid voller Trost, denn morgen werde ich euch aus der Knechtschaft befreien. Voller Barmherzigkeit bietet uns der Sohn Gottes Befreiung aus der Knechtschaft unserer Sünden an. Dies ist eine der schwersten Lasten, die wir überhaupt tragen können. Während des Sühnopfers litt Christus gemäß dem Fleische, damit er die Sünden seines Volkes auf sich nehmen kann, damit er ihre Übertretungen auslöschen kann, gemäß der Macht seiner Befreiung. Christus hat das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Wenn wir umkehren und die Gebote halten, wird uns Vergebung und Erleichterung für unser schlechtes Gewissen geschenkt, mit der Hilfe, die nur der Erlöser bieten kann, denn wer auch immer umkehrt, wird gewisslich Barmherzigkeit finden. Ich denke immer wieder an den Mann in Peru, der vornübergebeugt und mit großer Mühe den riesigen Sack Feuerholz auf dem Rücken trug. Für mich ist er ein Symbol für uns alle, die wir uns mit den Lasten des Lebens abmühen. Ich weiß, wenn wir die Gebote und die Bündnisse, die wir mit Gott geschlossen haben, halten, hilft er uns mit unseren Lasten. Er gibt uns Kraft. Wenn wir Umkehr üben, vergibt er uns unsere Sünden und segnet uns mit Frieden und Gewissen und mit Freude. Mögen wir uns also frohgemut und mit Geduld dem Willen des Herrn fügen. Das erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied Wir danken nur Gott für den Propheten, Nummer 11 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied spricht Bruder Russell T. Oscathorpe, Präsident der Sonntagsschule, zu uns. Ihm folgt Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel. Daraufhin singt der Chor, Ich weiß, dass Gott Vater mich liebt.
This is the 179th. Dies ist die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Musik.
Während meiner Zeit als Missionspräsident telefonierte ich eines Tages mit meinem ältesten Sohn. Er war auf dem Weg in das Krankenhaus, wo er als Arzt beschäftigt war. Als er dort ankam, sagte er: "War nett, mit dir zu reden, Vater, aber jetzt muss ich aussteigen und ein paar Leben retten." Unser Sohn behandelt Kinder, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Ist er in der Lage, eine Krankheit genau zu diagnostizieren und sie richtig zu behandeln, kann er das Leben eines Kindes retten. Ich habe unseren Missionaren gesagt, dass es bei ihrer Arbeit ebenfalls darum geht, Leben zu retten. Das geistige Leben derjenigen, die sie belehren. Präsident Joseph F. Smith hat erklärt, wenn wir die Wahrheit empfangen, werden wir durch sie errettet. Wir werden nicht allein errettet, weil uns jemand in ihr unterwiesen hat, sondern weil wir sie empfangen und danach gehandelt haben. Unser Sohn rettet Leben, indem er seine medizinischen Kenntnisse anwendet. Die Missionare und Lehrer in der Kirche retten Leben, indem sie ihre Kenntnis vom Evangelium weitergeben. Wenn sich Missionare und Lehrer auf den Geist des Herrn stützen, lehren sie den passenden Grundsatz, laden den Lehrenden ein, ihn zu leben und geben Zeugnis von den verheißenen Segnungen, die gewiss folgen werden. Vor kurzem führte David A. Bettner in einer Schulung die folgenden drei einfachen Bestandteile eines guten Unterrichts an. Erstens grundlegende Lehre, zweitens Aufforderung zum Handeln und drittens verheißene Segnungen. Die Anleitung verkündet mein Evangelium hilft den Missionaren, den Kern der Lehre zu vermitteln, die Lehrenden zum Handeln aufzufordern und die verheißenen Segnungen zu empfangen. Das Nachschlagewerk Lehren, die größte Berufung, hält Eltern wie Lehrern das Gleiche zu tun. Es ist für den Evangeliumsunterricht das, was die Anleitung verkündet mein Evangelium für die Missionsarbeit ist. Wir nutzen beide Werke zur Vorbereitung auf den Unterricht. Präsident Thomas S. Monson erzählte einmal von einer Sonntagsschullehrerin namens Lucy Gatch. Eines Sonntags, mitten in einer Unterrichtsstunde, in der es um selbstloses Dienen ging, schlug sie ihren Schülern vor, das Geld in der Klassenkasse der Familie eines ihrer Mitschüler zu geben, dessen Mutter verstorben war. Präsident Monson sagte, dass mit dieser Aufforderung zum Handeln Schwester Gatch den Leitfaden schloss und uns Augen, Ohren und Herz für die Herrlichkeit Gottes öffnete. Schwester Gertz hatte den Leitfaden benutzt, um ihre Lektion vorzubereiten. Als sie aber dazu inspiriert wurde, schloss sie den Leitfaden und forderte ihre Schüler auf, den Evangeliumsgrundsatz zu leben, den sie gelehrt hatte. Präsident Monson hat erklärt, der Zweck des Evangeliumsunterrichts liegt nicht darin, die Teilnehmer mit Informationen zu überfluten. Es geht darum, den Einzelnen anzuregen, über Evangeliumsgrundsätze nachzudenken, in sich zu gehen und etwas zu unternehmen. Als Moroni dem Propheten Joseph Smith erschien, lehrte er ihn nicht nur grundlegende Lehren der Wiederherstellung, sondern teilte ihm mit, dass Gott eine Arbeit für ihn zu tun habe und verhieß ihm, dass sein Name überall in der Welt bekannt sein werde. Alle Eltern und Evangeliumslehrer sind von Gott gesandte Boten. Nicht jeder von uns lehrt, so wie Schwester Gertsch oder Moroni, einen zukünftigen Propheten, aber wir alle lehren doch künftige Führer der Kirche. Deshalb lehren wir den Kern der Lehre, fordern die Lehrenden auf, die Arbeit Gottes zu tun und verheißen dann, dass Segnungen folgen werden. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge einmal unbeschwert in die Kirche ging, um eine PV-Versammlung zu besuchen. Als ich ankam, sah ich, dass alle Eltern da waren und ein besonderes Programm erwarteten. Da traf es mich wie ein Schlag. Ich hatte in diesem Programm eine Rolle und vergessen, den Text zu lernen. Das war kein gutes Gefühl. Als ich an der Reihe war, meinen Text aufzusagen, stand ich vor meinem Stuhl und brachte kein einziges Wort über die Lippen. Also stand ich nur da, setzte mich schließlich wieder hin und starrte auf den Boden. Nach diesem Erlebnis schwor ich mir, nie wieder in einer Versammlung der Kirche zu sprechen. Und an diesen Schwur hielt ich mich eine ganze Zeit lang. Dann kniete sich eines Sonntags Schwester Lydia Stillman, die der PV-Leitung angehörte, neben mich hin und bat mich, die Woche darauf eine Kurzansprache zu halten. Ich entgegnete, ich halte keine Ansprachen. Darauf meinte sie, ich weiß, aber diese kannst du bestimmt halten, weil ich dir helfen werde. Ich sträubte mich zwar weiter, aber sie setzte so viel Vertrauen in mich, dass ihre Einladung schwer auszuschlagen war. Ich hielt die Ansprache. Diese gute Frau war eine von Gott gesandte Botin. Und Gott hatte für mich eine Arbeit vorgesehen. Sie lehrte mich, dass man eine Berufung nie ablehnt, ganz gleich, wie unzulänglich man sich auch fühlen mag. So wie Moroni bei Joseph Smith, stellte auch sie sicher, dass ich vorbereitet war, als es an der Zeit für meine Ansprache war. Diese inspirierte Lehrerin hat dazu beigetragen, mein Leben zu retten. Als ich Teenager war, unterrichtete ein zurückgekehrter Missionar namens Bruder Peterson unsere Sonntagsschulklasse. Jede Woche zeichnete er einen großen Pfeil an die Tafel. Dann schrieb er oben an die Tafel: Setz dir hohe Ziele. Egal welches Thema er behandelte, er forderte uns immer auf, uns ein wenig höher zu strecken, als wir es vorher für möglich gehalten hätten. Der Pfeil und diese Aussage, setz dir hohe Ziele, waren eine Motivation. Bruder Peterson motivierte mich, eine Mission gut zu erfüllen, besser in der Schule zu werden, mir beruflich mehr vorzunehmen. Bruder Peterson hatte eine Arbeit für uns zu tun. Sein Ziel war es, uns dazu zu bringen, über Evangeliumsgrundsätze nachzudenken, in uns zu gehen und etwas zu unternehmen, um sie zu leben. Mit 19 wurde ich auf Mission nach Tahiti berufen, wo ich 2 Fremdsprachen lernte, Französisch und Tahitianisch. Zu Anfang war ich sehr entmutigt, weil ich in keiner von beiden Sprachen recht vorankam. Jedes Mal, wenn ich es mit Französisch versuchte, antwortete man mir auf Tahitianisch und umgekehrt. Ich stand kurz davor, aufzugeben. Als ich eines Tages im Missionsheim war, hörte ich, wie jemand nach mir rief. Ich drehte mich um und sah eine grauhaarige tahitianische Frau in der Tür stehen, die mir durch ein Zeichen zu verstehen gab, ich solle zurückkommen. Sie hieß Tupotea Tamu und sprach nur tahitianisch. Und ich sprach nur Englisch. Ich bekam nur wenig von dem mit, was sie mir zu sagen versuchte, aber ich verstand wohl, dass ich jeden Tag zur Wäschekammer kommen sollte, damit sie mir helfen könne, tahitianisch zu lernen. Ich kam jeden Tag vorbei, um mit ihr zu üben, während sie die Wäsche bügelte. Anfangs fragte ich mich, ob unsere Treffen überhaupt etwas bringen würden. Aber dann begann ich, sie zu verstehen. Jedes Mal, wenn wir uns begegneten, vermittelte sie mir ihr vollstes Vertrauen, dass ich beide Sprachen lernen könnte. Sie hat mir geholfen, Tahitianisch zu lernen. Aber ich habe von ihr noch viel mehr gelernt. In Wirklichkeit hat sie mich den ersten Grundsatz des Evangeliums gelehrt, Glauben an den Herrn Jesus Christus. Dass der Herr mir, wenn ich auf ihn vertraute, hilft, das zu schaffen, was ich für unmöglich halte. Sie half nicht nur dabei, meine Mission zu retten, sondern auch mein Leben zu retten. Schwester Stillman, Bruder Peterson und Schwester Mo lehrten mit überzeugender Rede, mit Langmut, Milde und Sanftmut und ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert. Als sie lehrten, zierte Tugend immerfort ihre Gedanken und daher war der Heilige Geist ihr ständiger Begleiter. Diese wunderbaren Lehrer haben mich dazu angeregt, meine eigenen Lehrmethoden unter die Lupe zu nehmen. Sehe ich als Lehrer mich selbst als von Gott gesandter Bote? Bereite ich mich vor und lehre dann so, dass ich dazu beitragen kann, Leben zu retten? Konzentriere ich mich auf den Kern der Lehre der Wiederherstellung? Können diejenigen, die ich unterrichte, die Liebe verspüren, die ich für sie, für den himmlischen Vater und den Erretter empfinde? Schließe ich, wenn ich inspiriert werde, den Leitfaden und öffne ihnen Augen, Ohren und Herz für die Herrlichkeit Gottes? Fordere ich sie auf, die Arbeit zu verrichten, die Gott für sie bereithält? Setze ich so viel Vertrauen in sie, dass es ihnen schwerfällt, meine Einladung auszuschlagen? Helfe ich ihnen dabei, die verheißenen Segnungen zu erkennen, die sich einstellen, wenn man die von mir vermittelte Lehre lebt? Lernen und Lehren bilden nicht die Kühe im Reich Gottes. Sie sind vielmehr das Mittel, wodurch das Evangelium auf der Erde wiederhergestellt wurde und ihr ewiges Leben erlangen. Sie ebnen den Pfad zu einem eigenständigen Zeugnis. Niemand kann in Unwissenheit errettet werden. Ich weiß, dass Gott lebt. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist. Ich lege Zeugnis davon ab, dass der Prophet Joseph Smith diese Evangeliumszeit eröffnete, indem er Wahrheit lehrte und sie dann lehrte. Er stellte Fragen, er hielt Antworten von Gott und lehrte es dann die Kinder Gottes. Ich weiß, dass Präsident Monson heute das Sprachrohr des Herrn auf der Erde ist und dass er genau wie einst Joseph Smith immer weiter dazulernt und uns lehrt, denn das Lehren trägt dazu bei, Leben zu retten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Im Jahr 1833 empfing der Prophet Joseph Smith eine Offenbarung, in der einige der führenden Brüder der Kirche deutlich zurechtgewiesen wurden, ihre Familie in Ordnung zu bringen. Ein Satzteil aus dieser Offenbarung dient als Thema für meine Botschaft, nämlich zu Hause eifriger und besorgter. Ich möchte drei Methoden vorstellen, wie jeder von uns zu Hause eifriger und besorgter werden kann. Ich bitte Sie, mit offenen Ohren und fühlendem Herzen zuzuhören, und ich bete, dass der Geist des Herrn bei uns sein möge. Vorschlag Nummer 1. Bekunden Sie Ihre Liebe durch Worte und durch die Tat. Um zu Hause eifriger und besorgter zu sein, können wir damit anfangen, dass wir denen, die wir lieben, auch sagen, dass wir sie lieb haben. Dazu sind keine blumigen Worte oder langen Reden nötig. Wir sollen einfach nur unsere Liebe aufrichtig und häufig zum Ausdruck bringen. Brüder und Schwestern, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Ehepartner in den Arm genommen und gesagt, ich liebe dich? Alle Eltern, frage ich, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Kindern aufrichtig Ihre Liebe bekundet? Ihr Kinder, wann habt Ihr euren Eltern das letzte Mal gesagt, dass Ihr sie lieb habt? Wir alle wissen bereits, dass wir denen, die wir lieben, auch sagen sollen, dass wir sie lieb haben, aber unser Wissen spiegelt sich nicht immer in unserem Tun wider. Vielleicht fühlen wir uns unsicher, unbehaglich oder vielleicht sogar ein wenig verlegen. Als Jünger Jesu sind wir nicht einfach nur bestrebt, mehr zu wissen, vielmehr müssen wir uns verbessern, indem wir beständig mehr von dem tun, was wir als richtig erkannt haben. Bedenken wir aber, dass die Worte »Ich liebe dich« nur ein Anfang sind. Wir müssen es sagen und es auch meinen, doch vor allem müssen wir es beständig zeigen. Wir müssen Liebe sowohl durch Worte als auch durch die Tat bekunden. Präsident Monson hat unlängst erklärt, oftmals meinen wir, unsere Mitmenschen wüssten ganz bestimmt, wie lieb wir sie haben. Wir sollten das aber nicht vermuten, wir sollten es sie wissen lassen. Wir werden es nie bedauern, wenn wir etwas Nettes sagen oder Zuneigung zeigen. Wir werden es vielmehr bedauern, wenn wir dergleichen in den Beziehungen, die uns am meisten bedeuten, unterlassen. Zitat Ende. Gelegentlich hören wir in der Abendmahlsversammlung in einer Ansprache oder einem Zeugnis eine Aussage wie diese. Ich weiß, dass ich meiner Frau nicht oft genug sage, wie sehr ich sie liebe. Heute möchte ich meine Frau, meine Kinder und alle Anwesenden wissen lassen, dass ich meine Frau liebe. Eine solche Liebesbekundung mag vielleicht angebracht sein. Wenn ich jedoch eine Aussage wie diese höre, winde ich mich innerlich und rufe im Stillen aus, dass die Ehefrau und die Kinder diese offenbar selten geäußerten und sehr persönlichen Worte nicht in aller Öffentlichkeit in der Kirche hören sollten. Hoffentlich können die Kinder miterleben, wie die Liebe zwischen den Eltern im täglichen Umgang miteinander in Wort und Tat zum Ausdruck kommt. Sollte jedoch die öffentliche Liebesbekundung in der Kirche die Ehefrau oder die Kinder ein wenig überraschen, dann ist es offenbar notwendig, zu Hause eifriger und besorgter zu sein. In den Heiligen Schriften wird wiederholt aufgezeigt, in welchem Verhältnis Liebe und entsprechendes Verhalten zueinander stehen. Dies wird auch durch diese Anweisung des Erretters an seine Apostel deutlich. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. So wie sich unsere Liebe zum Herrn darin kundtut, dass wir unser Leben lang auf seinen Wegen gehen, zeigt sich unsere Liebe zu unserem Ehepartner, unseren Eltern und Kindern am eindringlichsten durch unsere unsere Gedanken, Worte und Taten. Wer die Sicherheit und Beständigkeit der Liebe eines Ehepartners, eines Vaters, einer Mutter oder eines Kindes verspürt, ist reich gesegnet. Eine solche Liebe nährt und erhält den Glauben an Gott. Eine solche Liebe ist eine Quelle der Kraft und vertreibt die Furcht. Nach einer solchen Liebe verlangt jede menschliche Seele. Wir können zu Hause eifriger und besorgter sein, indem wir unsere Liebe durch Worte bekunden und auch durch die Tat. Vorschlag Nummer 2: Geben Sie Zeugnis und leben Sie entsprechend. Wir können außerdem zu Hause eifriger und besorgter sein, indem wir denen, die wir lieben, Zeugnis geben von dem, was wir durch das Zeugnis des Heiligen Geistes als wahr erkannt haben. Ein Zeugnis muss nicht langatmig oder gewandt formuliert sein. Wir brauchen auch nicht bis zum ersten Sonntag im Monat warten, um unser Zeugnis von wahren Grundsätzen zu geben. Innerhalb der eigenen vier Wände können und müssen wir aufrichtig Zeugnis geben von der Göttlichkeit und der Existenz des Vaters und des Sohnes sowie vom großen Plan des Glücklichseins und von der Wiederherstellung. Brüder und Schwestern, wann haben Sie Ihrem Ehepartner das letzte Mal Zeugnis gegeben? Wann haben Sie als Eltern das letzte Mal Ihren Kindern Zeugnis von dem gegeben, was Sie als wahr erkannt haben? Und ihr Kinder, wann habt ihr das letzte Mal euren Eltern und der ganzen Familie euer Zeugnis gegeben? Wir alle wissen bereits, dass wir denen, die wir am meisten lieben, Zeugnis geben sollen. Aber unser Wissen spiegelt sich nicht immer in unserem Tun wider. Vielleicht fühlen wir uns unsicher, unbehaglich oder vielleicht sogar ein wenig verlegen. Als Jünger Jesu sind wir nicht einfach nur bestrebt, mehr zu wissen. Vielmehr müssen wir uns verbessern, indem wir beständig mehr von dem tun, was wir als richtig erkannt haben. Bedenken wir, dass es nur ein Anfang ist, wenn wir von Herzen Zeugnis geben. Wir müssen Zeugnis geben und es auch so meinen, doch vor allem müssen wir beständig entsprechend leben. Wir müssen unser Zeugnis geben und auch entsprechend handeln. Die Beziehung zwischen einem Zeugnis und dem entsprechenden Verhalten wird durch die Anweisungen des Erretters an die Heiligen in Kirtland verdeutlicht. Das, was der Geist euch bezeugt, von dem möchte ich, dass ihr es tut. Unser Zeugnis von den Evangeliumswahrheiten muss sich sowohl in unseren Worten als auch in unseren Taten widerspiegeln. Und es ist am eindringlichsten, wenn wir unser Zeugnis zu Hause, in der Familie kundtun und in die Tat umsetzen. Ehepartner, Eltern und Kinder sollen sich bemühen, jegliches Zaudern widerstreben und jede Verlegenheit zu überwinden, wenn es darum geht, Zeugnis zu geben. Wir müssen auf Gelegenheiten achten und sie schaffen, um Zeugnis von Evangeliumswahrheiten abzulegen und entsprechend leben. Ein Zeugnis ist das, was wir als wahr erkannt haben, weil der Heilige Geist es uns im Verstand und im Herzen kundgetan hat. Wenn wir von der Wahrheit Zeugnis ablegen, anstatt zurechtzuweisen, zu ermahnen oder einfach nur von interessanten Erfahrungen zu berichten, fordern wir damit den Heiligen Geist auf, die Wahrheit unserer Worte zu bestätigen. Die Wirkung eines reinen Zeugnisses beruht weder auf einer anspruchsvollen Sprache noch auf einem wirkungsvollen Vortrag. Vielmehr ist sie das Ergebnis von Offenbarung, die vom dritten Mitglied der Gottheit, nämlich dem Heiligen Geist, übermittelt wird. Wer die Macht, das erhebende Gefühl und die Beständigkeit des Zeugnisses eines Ehepartners, eines Vaters, einer Mutter oder eines Kindes verspürt, ist reich gesegnet. Ein solches Zeugnis bestärkt den Glauben und bietet Führung. Ein solches Zeugnis sorgt für Licht in einer Welt, in der es zunehmend dunkel wird. Ein solches Zeugnis bietet eine ewige Sichtweise und ist die Quelle beständigen Friedens. Wir können zu Hause eifriger und besorgter sein, indem wir Zeugnis geben und beständig entsprechend handeln. Vorschlag Nummer 3: Seien Sie beständig. Als unsere Söhne heranwuchsen, hat unsere Familie das getan, was Sie getan haben und noch tun. Wir beteten regelmäßig als Familie, lasen gemeinsam in den Heiligen Schriften und hielten den Familienabend ab. Sicher hat sich das, was ich jetzt schildere, bei Ihnen zu Hause nie ereignet, aber wir haben es erlebt. Meine Frau und ich haben uns manchmal gefragt, ob sich der Aufwand, diese in geistiger Hinsicht wesentlichen Dinge zu tun, auch tatsächlich lohnt. Mitunter wurden Schriftstellen unter Ausbrüchen wie »Der hat mich angefasst«, »Sag ihm, dass er mich nicht so angucken soll«, oder »Mama, der nervt mich« gelesen. Wenn Sie so lachen, muss es bei Ihnen ja auch passiert sein. Ein aufrichtiges Gebet wurde manchmal durch Gekicher und Schubsereien unterbrochen. Und mit unseren lebhaften, wilden Jungen waren die Familienabendlektionen nicht immer übermäßig erbauend. Manchmal waren meine Frau und ich der Verzweiflung nahe, da die rechtschaffenen Gewohnheiten, die zu pflegen wir so eifrig bemüht waren, scheinbar nicht sofort das gewünschte und erhoffte Ergebnis brachten. Würden Sie heute unsere erwachsenen Söhne fragen, was sie zum Thema Familiengebet, Schriftstudium oder Familienabend in Erinnerung behalten haben, wüsste ich wohl, wie ihre Antwort lauten würde. Wahrscheinlich würden sie nicht ein einzelnes Gebet oder ein bestimmtes Schriftstudium oder eine besonders einprägsame Familienabendlektion als Schlüsselerlebnis in ihrer geistigen Entwicklung nennen. Sie würden aber sagen, sie könnten sich sehr wohl daran erinnern, dass wir als Familie beständig darin waren. Meine Frau und ich dachten, der größte Erfolg läge darin, unseren Söhnen den Inhalt einer Lektion oder einer bestimmten Schriftstelle näher zu bringen. Ein solcher Erfolg stellt sich jedoch nicht immer dann ein, wenn man gemeinsam liest, betet oder lernt. Die wichtigste Lektion war wohl die Beständigkeit unserer Absichten und unserer Anstrengung. Eine Lektion, deren Wert uns damals gar nicht völlig bewusst war. In meinem Büro hängt ein schönes Gemälde, das ein Weizenfeld zeigt. Das Gemälde ist eine endlose Ansammlung einzelner Pinselstriche, wovon keiner für sich betrachtet besonders interessant oder beeindruckend ist. Eigentlich kann man, wenn man direkt vor der Leinwand steht, lediglich eine große Zahl scheinbar zusammenhangloser und reizloser Striche von gelber, goldener und brauner Farbe sehen. Bewegt man sich jedoch nach und nach von der Leinwand weg, fügen sich die einzelnen Pinselstriche ineinander und ergeben so das wunderschöne Landschaftsbild eines Weizenfelds. Viele gewöhnliche einzelne Pinselstriche wirken zusammen, um ein bezaubernd schönes Gemälde hervorzubringen. Jedes Mal, wenn die Familie gemeinsam betet, gemeinsam die Heiligen Schriften liest oder den Familienabend abhält, wird ein Pinselstrich auf die Leinwand unserer Seele gesetzt. Keines dieser Ereignisse mag besonders beeindruckend oder erinnernswert sein, doch so wie die gelben, goldenen und braunen Pinselstriche einander ergänzen und ein beeindruckendes Meisterwerk ergeben, kann unsere Beständigkeit darin, Unscheinbares zu tun, eine bedeutende Wirkung erzielen. Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Beständigkeit ist ein entscheidender Grundsatz, wenn wir in unserem Leben die Grundlage für ein großes Werk legen und zu Hause eifriger und besorgter werden. Zu Hause beständig zu sein, ist auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Viele der schärfsten Zurechtweisungen des Erlösers waren an Heuchler gerichtet. Jesus warnte seine Jünger und sagte über die Schriftgelehrten und Pharisäer, richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Angesichts des Ratschlags, Liebe durch Worte zu bekunden und durch die Tat, Zeugnis zu geben und entsprechend zu leben und beständig zu sein, ist diese deutliche Warnung ernüchternd. Heuchelei ist vor allem zu Hause in der Familie sehr leicht zu durchschauen und richtet dort die größte Zerstörung an. Gerade Kinder sind oft am aufmerksamsten und empfindsamsten, wenn es darum geht, Heuchelei zu erkennen. Ein öffentliches Liebesbekenntnis ist dann heuchlerisch, wenn es an persönlichen Liebesbekundungen zu Hause mangelt. Das schwächt die Grundlage für ein großes Werk. Ein öffentlich abgelegtes Zeugnis ist dann heuchlerisch, wenn es zu Hause an Glaubenstreue und Gehorsam fehlt. Das untergräbt die Grundlage für ein großes Werk. Das Gebot, du sollst nicht falsch aussagen, zielt ganz bewusst auf den Heuchler in jedem von uns. Wir müssen beständig sein und immer beständiger werden. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Wenn wir nach der Hilfe des Herrn trachten, können wir mit seiner Kraft nach und nach das Missverhältnis zwischen unseren Worten und Taten, zwischen verbalen Liebesbekundungen und beständigen Liebesbeweisen und zwischen dem eigenen Zeugnis und einem entsprechenden Lebenswandel verringern. Wir können zu Hause eifriger und besorgter sein, indem wir mit mehr Glaubenstreue das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi lernen und von ganzem Herzen danach leben. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott verordnet und die Familie steht im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder im Mittelpunkt. Aus diesen und anderen für die Ewigkeit wichtigen Gründen müssen wir zu Hause eifriger und besorgter sein. Möge jeder Ehepartner, jedes Kind, jeder Vater und jede Mutter gesegnet sein und Liebe bekunden und empfangen, machtvoll Zeugnis geben und von einem starken Zeugnis erbaut werden und in den scheinbaren Kleinigkeiten, die doch so wichtig sind, beständiger werden. In diesem wichtigen Unterfangen werden wir nicht, niemals allein gelassen. Der himmlische Vater und sein geliebter Sohn leben. Sie lieben uns und kennen unsere Lebensumstände. Und sie werden uns dabei helfen, zu Hause eifriger und besorgter zu sein. Dass dies wahr ist, bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir and their conductors
and organists. Wir danken dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Uchtdorfs Worten singt der Chor: Kommt, Heilige, kommt. Das Schlussgebet spricht dann Elder Clayde W. Mask von den 70ern. Und die Konferenz wird auf heute Nachmittag 14 Uhr vertagt.
Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist wunderbar, heute Morgen mit Ihnen hier zusammen zu sein. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage wächst immer weiter und wird in aller Welt immer bekannter. Es wird zwar immer Leute geben, die die Kirche und ihre Mitglieder ins falsche Licht rücken, aber die meisten betrachten uns als ehrliche, hilfsbereite und fleißige Menschen. Manche denken sofort an gut gekleidete Missionare, liebevolle Familien und freundliche Nachbarn, die weder rauchen noch trinken. Andere kennen uns als Menschen, die jeden Sonntag 3 Stunden in der Kirche sitzen. Und das, wo alle Brüder oder Schwestern sind und dass unsere Kinder dort Lieder singen über einen sprechenden Bach, über Popcorn, das am Apfelbaum wächst, und über Kinder, die Sonnenstrahlen werden wollen. Ich liebe dieses Lied, nur mal ganz nebenbei erwähnt. Aber Brüder und Schwestern, wollen wir nicht lieber für wichtigere Eigenschaften bekannt sein, die uns als Mitglieder der Kirche des Herrn, ja, als Jünger Jesu Christi auszeichnen sollten? Seit der letzten Generalkonferenz vor 6 Monaten habe ich viel über diese und ähnliche Fragen nachgedacht. Heute möchte ich Ihnen einige Gedanken und Eindrücke mitteilen, die mir dazu in den Sinn gekommen sind. Die erste Frage lautet: Wie werden wir wahre Jünger Jesu Christi? Der Erlöser selbst gab die Antwort, und zwar mit dieser tiefgründigen Erklärung: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist der Kern dessen, was es bedeutet, ein wahrer Jünger zu sein. Wer Christus Jesus angenommen hat, lebt in ihm. Doch das stellt manch einen vor Probleme, denn es gibt so vieles, was man soll und nicht soll, dass es schon eine Herausforderung sein kann, nichts zu vergessen. Manchmal werden göttliche Grundsätze durch gut gemeinte, meist jedoch nicht inspirierte Ergänzungen verkompliziert, sodass die Reinheit göttlicher Wahrheit durch menschliche Zusätze verwässert wird. Jemand hat eine gute Idee, die ihm persönlich geholfen hat, doch dann setzt sie sich fest und wird zur Erwartung. Nach und nach gehen dann ewige Grundsätze im Labyrinth der guten Ideen verloren. Genau das kritisierte der Erretter an den geistlichen Fachkundigen seiner Zeit, die er dafür tadelte, Hunderte weniger wichtige Einzelheiten des Gesetzes zu befolgen und das Wichtigste im Gesetz außer Acht zu lassen. Wie gelingt es uns dann, uns stets am Wichtigsten auszurichten? Gibt es einen verlässlichen Kompass, der uns hilft, in unserem Leben, im Denken und im Handeln die richtigen Prioritäten zu setzen? Wieder zeigt uns der Erlöser den Weg. Als man ihn nach dem wichtigsten Gebot fragte, zögerte er nicht mit der Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, sagte er. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Verbunden mit dem zweiten wichtigen Gebot, nämlich unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, ist dies für uns ein Kompass, der nicht nur uns, sondern auch die Kirche des Herrn auf beiden Seiten des Schleiers leitet. Da die Liebe das wichtigste Gebot ist, sollte sie im Mittelpunkt von allem stehen, was wir in der eigenen Familie, in unseren Berufungen, in der Kirche und in unserem Arbeitsalltag unternehmen. Liebe ist der heilende Balsam, der die Risse in persönlichen und familiären Beziehungen kittet. Sie ist das Band, das Familien, Länder und Völker eint. Liebe ist die Macht, die zu Freundschaft, Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt führt. Sie ist die Quelle, die Trennung und Hass überwindet. Liebe ist das Feuer, das unser Leben mit unvergleichlicher Freude und göttlicher Hoffnung erwärmt. Liebe soll all unser Reden und Handeln bestimmen. Wenn wir verstanden haben, was es bedeutet, andere so zu lieben, wie Jesus Christus uns liebt, lösen sich Unklarheiten auf und die Prioritäten sind klar. Wir erfahren mehr Freude auf unserem Weg als Jünger Christi. Unser Leben gewinnt an Bedeutung. Unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel wird inniger. Gehorsam ist dann eine Freude, keine Last. Warum sollen wir Gott lieben? Gott, der ewige Vater, hat uns das wichtigste und erste Gebot nicht gegeben, weil er unsere Liebe braucht. Seine Macht und seine Herrlichkeit wird nicht gemindert, wenn wir seinen Namen verachten, leugnen oder gar beschmutzen. Sein Einfluss und seine Herrschaft reichen durch Zeit und Raum, völlig unabhängig von unserer Anerkennung, Zustimmung oder Verehrung. Nein, Gott braucht unsere Liebe nicht. Aber wie sehr haben wir es nötig, Gott zu lieben? Denn was wir lieben, bestimmt unser Streben. Unser Streben bestimmt unser Denken und Handeln. Unser Denken und Handeln bestimmt, wer wir sind und wer wir einst werden. Wir wurden als Abbild unserer himmlischen Eltern erschaffen. Wir sind Gottes Geistkinder. Daher gehört die Fähigkeit, aufrichtig zu lieben, zu unserem geistigen Erbe. Was und wie wir lieben, charakterisiert nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch uns als Kirche. Liebe ist das entscheidende Merkmal eines Jüngers Christi. Seit Anbeginn der Zeit entspringen der Liebe sowohl das höchste Glück als auch die schwersten Lasten. Es zeigt sich, dass alles Elend seit den Tagen Adams bis heute daher rührt, dass man das Falsche liebt. Und alle Freude rührt daher, dass man das Gute liebt. Und das Größte von allem Guten ist Gott. Unser Vater im Himmel hat uns, seinen Kindern, viel mehr gegeben, als der menschliche Verstand erfassen kann. Unter seiner Leitung hat der große Jehova die wunderbare Welt geschaffen, in der wir leben. Gott Vater wacht über uns, erfüllt unser Herz mit atemberaubender Freude, erhält die finstersten Stunden mit seligem Frieden, lässt uns kostbare Wahrheiten erkennen, führt uns durch Zeiten der Bedrängnis, freut sich, wenn wir uns freuen, und erhört unser rechtschaffenes Flehen. Er verheißt seinen Kindern ein herrliches, unendliches Leben und hat den Weg dafür bereitet, dass wir an Erkenntnis und Herrlichkeit zunehmen, bis wir eine Fülle der Freude empfangen. Er hat uns alles verheißen, was er hat. Falls das noch nicht Grund genug ist, unseren himmlischen Vater zu lieben, können wir uns vielleicht an die Worte des Apostels Paulus halten. Er sagte, wir wollen Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Warum liebt uns der himmlische Vater? Stellen Sie sich die reinste, erfüllendste Liebe vor, die es nur geben kann. Nun multiplizieren Sie diese Liebe mit dem Faktor unendlich, dann wissen Sie, wie sehr Gott Sie liebt. Gott sieht nicht auf das Äußere. Ich glaube, es kümmert ihn kein bisschen, ob wir in einem Schloss oder einer Hütte wohnen, ob wir gut aussehend oder weniger attraktiv, berühmt oder einsam sind. Obwohl wir unvollständig sind, liebt Gott uns mit vollständiger Liebe. Obwohl wir unvollkommen sind, liebt Gott uns mit vollkommener Liebe. Auch wenn wir uns verloren und hilflos wähnen, sind wir doch umfangen von Gottes Liebe. Er liebt uns, weil er von einer unermesslichen und unbeschreiblich heiligen und reinen Liebe erfüllt ist. Wir sind Gott nicht wegen unseres Lebenslaufs wichtig, sondern weil wir seine Kinder sind. Er liebt einen jeden von uns, auch die, die Fehler haben, abgelehnt werden, unbeholfen, bekümmert oder verzweifelt sind. Gottes Liebe ist so groß, dass er sogar die Stolzen, die Selbstsüchtigen, die Überheblichen und die Schlechten liebt. Das bedeutet, dass es Hoffnung für uns gibt, ganz unabhängig von unserem derzeitigen Zustand. Ungeachtet unserer Bedrängnis, unseres Kummers und unserer Fehler, wünscht sich unser himmlischer Vater, dessen Mitgefühl grenzenlos ist, dass wir uns ihm nahen, damit er sich uns nahen kann. Wie können wir unsere Liebe zu Gott vertiefen? Da Gott die Liebe ist, spüren wir die Liebe umso eindringlicher, je näher wir ihm kommen. Da jedoch ein Schleier dieses irdische Leben vom Jenseits trennt, müssen wir im Geist nach dem trachten, was das irdische Auge nicht sieht. Der Himmel scheint zuweilen weit entfernt, aber die heiligen Schriften geben uns Hoffnung. Sucht ihr mich, so findet ihr mich, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Von ganzem Herzen nach Gott zu fragen, bedeutet aber viel mehr, als einfach ein Gebet zu sprechen oder Gott mit ein paar Worten zu uns zu bitten. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Wir können uns mit vielen Worten zu Gott bekennen. Wir können öffentlich beteuern, dass wir ihn lieben. Wenn wir ihm aber nicht gehorchen, ist alles umsonst. Denn wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wir vertiefen unsere Liebe zum himmlischen Vater und bekunden diese Liebe, indem wir unser Denken und Handeln mit Gottes Wort in Einklang bringen. Seine reine Liebe leitet und spornt uns an, immer reiner und heiliger zu werden. Sie spornt uns zu Rechtschaffenheit an, nicht aus Furcht oder Pflichtgefühl, sondern aus dem tiefen Wunsch heraus, ihm noch ähnlicher zu werden, weil wir ihn lieben. Dadurch können wir von Neuem geboren werden und durch Blut gesäubert werden, nämlich das Blut des Einziggezeugten, damit wir von aller Sünde geheiligt werden und uns erfreuen können an den Worten des ewigen Lebens in dieser Welt und am ewigen Leben in der künftigen Welt, ja, an unsterblicher Herrlichkeit. Meine lieben Brüder und Schwestern, verlieren Sie nicht den Mut, wenn Sie straucheln. Seien Sie nicht bedrückt oder verzweifelt, wenn Sie sich nicht jederzeit würdig fühlen, ein Jünger Christi zu sein. Der erste Schritt zu einem rechtschaffenen Leben ist es, einfach es zu versuchen. Wir müssen versuchen zu glauben. Versuchen Sie, von Gott zu lernen. Lesen Sie die Heiligen Schriften, studieren Sie die Worte der neuzeitlichen Propheten, nehmen Sie sich vor, auf den Vater zu hören und zu tun, was er von Ihnen verlangt. Versuchen Sie es immer wieder, bis Sie das, was Ihnen schwerfällt, schaffen und das, was jetzt nur möglich erscheint, wird mit der Zeit wirklich Teil Ihrer selbst. Wie können wir des Vaters Stimme hören? Wenn Sie sich dem himmlischen Vater zuwenden, wenn Sie zu ihm im Namen Christi beten, wird er Antwort geben. Er spricht überall zu uns. Wenn Sie Gottes Wort lesen, wie es in den Heiligen Schriften steht, achten Sie auf seine Stimme. Achten Sie bei dieser Generalkonferenz und wenn Sie diese Worte später lesen, auf seine Stimme. Wenn Sie in den Tempel oder zu den Versammlungen der Kirche gehen, achten Sie auf seine Stimme. Achten Sie auf seine Stimme in der Vielfalt und Schönheit der Natur und wenn der Geist sanft zu Ihnen spricht. Im täglichen Umgang mit anderen, im Text eines Kirchenlieds, im Lachen eines Kindes, achten Sie auf seine Stimme. Wenn Sie auf die Stimme des Vaters achten, führt er Sie auf einen Kurs, der es Ihnen ermöglicht, die reine Christusliebe zu verspüren. Wenn wir uns dem himmlischen Vater nahen, werden wir heiliger. Und wenn wir heiliger werden, überwinden wir den Unglauben. Und Gottes heiliges Licht erfüllt unsere Seele. Wenn wir unser Leben mit diesem erhabenen Licht in Einklang bringen, führt es uns aus der Finsternis zu noch größerem Licht. Dieses größere Licht führt das unaussprechliche Wirken des Heiligen Geistes herbei, und der Schleier zwischen Himmel und Erde kann dann dünn werden. Warum ist die Liebe das wichtigste Gebot? Die Liebe des himmlischen Vaters zu seinen Kindern ist der Kern im Plan des Glücklichseins, der durch das Sühnopfer Jesu Christi wirksam wird. Dies ist der größte Ausdruck der Liebe, den die Welt je gesehen hat. Wie klar hat es der Erretter doch ausgedrückt, als er sagte, dass am Grundsatz Liebe alle anderen Gebote hingen. Wenn wir die wichtigsten Gebote beachten, den himmlischen Vater und unsere Mitmenschen mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all unseren Gedanken zu lieben, dann ergibt sich alles andere von selbst. Die Liebe Gottes macht eine gewöhnliche Zart zu etwas Außergewöhnlichem. Die Liebe Gottes ist der Auslöser dafür, dass aus einfachen Worten Heilige Schrift wird. Die Liebe Gottes ist der Anlass dafür, dass jemand, der zunächst nur widerwillig Gottes Gebote befolgt, voll Hingabe Opfer bringt und sich Gott weiht. Die Liebe beleuchtet dem Jünger den Weg und erfüllt unser tägliches Tun mit Leben, Sinn und Wundern. Die Liebe ist das Maß unseres Glaubens, der Beweggrund für unseren Gehorsam und das ausschlaggebende Merkmal der Nachfolge Jesu. Die Liebe ist der Weg des Jüngers. Ich bezeuge, dass es einen Gott im Himmel gibt. Er lebt. Er kennt sie und er liebt sie. Er vergisst sie nicht. Er hört ihre Gebete und kennt die Wünsche ihres Herzens. Seine Liebe zu ihnen ist unendlich groß. Ich möchte schließen, wie ich begonnen habe, meine lieben Brüder und Schwestern. Was soll uns als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, auszeichnen? Wir wollen als Menschen bekannt sein, die Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gedanken lieben und die ihren Nächsten wie sich selbst lieben. Wenn wir diese beiden wichtigen Gebote verstehen und sie in unseren Familien, in unseren Gemeinden und Zweigen, in unserem Land und in unserem täglichen Leben anwenden, begreifen wir allmählich, was es bedeutet, ein wahrer Jünger Jesu Christi zu sein. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Thank you. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir den Geist so eindrücklich fühlen konnten heute Morgen. Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums und für das Sühnopfer durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für den lebenden Propheten, nämlich Präsident Monson, den wir sehr lieben. Wir bitten dich, uns zu segnen, dass wir das, was wir in unserem Herzen durch den Geist gelehrt bekommen haben, in unserem täglichen Leben anwenden und dass wir immer erkennen können, was wir zu tun haben. Im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war die erste Versammlung der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.